Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute haben wir mal wieder eine Gesprächsgästin, habe ich jetzt gehört, sagt man schon mal. Und zwar ist heute Maria Spahn hier. Maria Spahn ist 1952 geboren, ist Psychiaterin und Selbstverteidigungstrainerin. Sie hat Medizin studiert in der heißen Zeit in der Republik, nämlich Anfang der 70er Jahre in Frankfurt und in Köln.
Ab 71.
Ab 71, mhm. Ja. Und hast dann relativ, also du warst ja dann, musst ja dann 77 oder so fertig gewesen sein, ne?
Ja.
Dann auch in der psychiatrischen Klinik in Düren angefangen zu arbeiten. Da haben wir uns auch kennengelernt damals, mhm. Schon lange her. Und hast aber dann eine ganze Reihe von Stationen, also über ein Buchprojekt, über eben in Psychosomatik gearbeitet und auch beim Sozialpsychiatrischen Dienst gearbeitet. Und hast aber dann eigentlich etwas umgeschwenkt und hast Beratung, Supervision in diese Richtung, jedenfalls in bei Erziehungsberatungsgestellen gearbeitet. Und dann nochmal so ein ganz anderes Feld, und das war ja auch schon oben beschrieben, Selbstverteidigung gemacht, vor allen Dingen für Frauen und Mädchen, aber auch für Frauen und Mädchen mit Behinderungen. Das fand ich damals unheimlich beeindruckend, als ich das hörte. Und hast dann aber im weiteren Verlauf dann, ich mache das jetzt mal was kürzer, vor allen Dingen auch dass die Landesfachstelle für Essstörungen NRW aufgebaut und auch geleitet über viele Jahre. In unserem heutigen Gespräch möchten wir jedenfalls versuchen, entlang dieser beruflichen Biografie auch ins Gespräch zu kommen. Also erstmal hallo und herzlich willkommen.
Hallo Klaus. Schön, dass ich dabei bin hier bei deinem tollen Podcast.
Schön.
Und ich habe jetzt nochmal gerechnet, wir kennen uns jetzt nicht 45 Jahre, wie es im Titel bei dir heißt, sondern 44 Jahre.
44 Jahre,
Mann. Also du bist 45 Jahre in der Psychiatrie seit und ich dann ein Jahr später.
Ja, schon beeindruckende Zeit, ne?
Ja, tatsächlich ist es jetzt auch genau, ich habe am 1. November oder am 2. November 1977 angefangen in der Landeskrankenhaus, hieß das noch Düren. Und so eine Erinnerung ist, dass wir damals einen Eid auf die Verfassung ablegen mussten bei unserem ersten Arbeitstag.
Öffentlicher Dienst, ne, war das so?
Öffentlicher Dienst, Berufsverbote. Das war ja die heiße Zeit der RAF auch. Ja. Also wegen DKP durfte man nicht Mitglied sein, das war ein Strang. Mhm. Und die RAF war der hochaktiv.
Aha,
und ich sehe mich noch mit den Kolleginnen, die auch an dem Tag anfingen, den Finger heben im Direktionsbüro und auf die Verfassung schwören. Das fand ich nochmal eine interessante Erinnerung.
Und zwar in diesem von mir eben so ganz kurz umrissenen beruflichen Biografie von dir, an dieser Sichtweise der Psychiatrie würde ich eben denken, dass wir heute hier ins Gespräch kommen, sicherlich auch als etwas aus der Perspektive als Frau, aber eben nicht nur, haben sich dadurch Themen aufgetan, die so recht nicht in einen normierten Anstaltsbetrieb passen, der vor allem auf Diagnosen basiert und davon allen weiteren Maßnahmen ableiten will. Ich bin ganz gespannt, wo diese Reise heute in unserem Gespräch hingeht. Und die Hörerinnen, finde ich, können das auch jetzt schon sein. Also, einfach mal zu einer ersten Frage, um mal so ins Gespräch zu kommen, ins Thema zu kommen. Was hat dich als junge Ärztin, wie alt warst du damals, überhaupt in die Psychiatrie gebracht? Und also wann war das? Also 77, habe ich schon gesagt. Aber wie alt warst du da?
Also meine allererste Stelle, wie gesagt, 77, da war ich genau 25 Jahre alt. Und wie kamst du überhaupt dazu? Ich habe natürlich jetzt in der Vorbereitung viel zurückgepuzzelt, was alles so eine Rolle gespielt hat in meiner Berufswahl, in meinem Werdegang. Und als allererstes fiel mir ein, dass ich so mit 13, 14 Missionsschwester werden wollte. Mhm. Da war ich in der Klosterschule. Naja, das bin ich dann nicht geworden, aber ich hatte sicher so einige Gründe, mich als Ärztin zu sehen, um Kranken auch in der Familie vielleicht hilfreich zu sein. Jedenfalls habe ich während dieses ersten Studiums in Frankfurt, das war ja kurz nach 68. Da wurde man noch sehr bombardiert mit den entsprechenden Flugblättern und so weiter. Mhm. Und dann kam ich 73 nach Köln, also nach 2 Jahren. Da haben sich die Studentinnen und Studenten noch gesiezt in Köln. Also es war ein ganz großer Unterschied zwischen Frankfurt und Köln. Das war damals spannend.
In Frankfurt schon nicht mehr?
Nee. In Frankfurt war totale Aufruhr. Alles wurde gestürmt und man wurde fast belästigt mit den ganzen K-Gruppen und so weiter. Während des Studiums in Köln war es für mich so, ich war ja dann nach dem Physikum im richtigen Medizinstudium. Und ich habe aber, das hat vielleicht auch mit der Herkunft zu tun, ich komme jetzt nicht aus so einer Medizinerdynastie, habe ich mich eigentlich in der eigentlichen Medizin immer auch so ein bisschen fremd gefühlt. Also ich habe dieses Studium gut gemacht und so. Ich bin aber immer schon während des Studiums auch zu Geschichtsvorlesungen in die Hauptuni gegangen oder Soziologievorlesungen. Also wenn ich das so nachträglich angucke, wollte ich immer so ein bisschen mehr verstehen als nur die enge Medizin. Ich habe in der Vorbereitung natürlich viel überlegt, wie kann ich das darstellen, weil es in dieser Berufsbiografie gab es ja so einige Umschwenkbewegungen oder Abbrüche oder Neuanfänge oder so. Und dein letzter Podcast jetzt, von gestern, da hast du einen Begriff ausgearbeitet, der hat mich total gut getroffen, und zwar moralische Verletzung.
Ja.
Und das war auf einmal für mich so klar, ja. Also diese ganzen Einfälle, die ich hatte, die mich so bewegt haben auf diesem Weg, hat ganz viel mit Momenten oder mit dieser moralischen Verletzung zu tun. Also das heißt, was passiert hier oder was mache ich hier oder was soll ich hier machen? Das geht aber nicht, das will ich nicht. Das kann man nicht machen, so. Und da habe ich so ein paar Bilder, also zum Beispiel das eines der ersten Bilder, die mir einfielen, war, dass im Medizinstudium nach einem Jahr, also am Anfang hat man Zoologie, Biologie und sowas, und am Anfang des dritten Semesters, also da ist man 21 oder so, geht man in den PrEP-Kurs.
Ja.
Also das ist der Kurs, wo die Leichen aufgeschnitten werden. Und da steht man dann zu zehnt um so eine Leiche mit dem Skalpell und schneidet die Leiche auf. Und ich weiß, es hat uns natürlich alle total verstört. Da wurden natürlich die Witze gerissen, um das irgendwie zu überspielen. Aber es gab keinerlei Begleitung. Und ich dachte, weiß nicht, ob ich das so genau dachte, aber es war so, dass es eigentlich verrückt ist, dass man ganz junge Medizinstudierende als allerersten Menschen, mit dem sie zu tun haben sollen, eine Leiche vor die Nase setzt und sie sollen die zerschneiden. Also das ist doch an sich schon eine verrückte Herangehensweise. Also wie wird man geprägt für dieses Studium? Wie wird man geprägt, die Menschen, mit denen man dann zu tun hat, zu betrachten? Also sehr objekthaft ja oder so. Ne? Mhm. So, das ist so ein Bild, was mir einfiel. Dann als nächstes Bild, was mir einfiel, hier im Medizinstudium in Köln, gab es den Professor Presser, Paul Presser. Ich weiß nicht, ob ich das so ausführlich erzählen kann.
Ja.
Psychiatrievorlesung in einem riesigen Hörsaal, wo wir saßen, und Professor Presser unten einen Patienten vorführte. Immer wieder, also in jeder Vorlesung wurden Patienten vorgeführt. Dann schlurfte so ein älterer Mann da rein mit Schluffen, mit einem Bademantel, mit einem ollen Schlafanzug, und wurde unten vor diese 200 Studenten, Studentinnen gestellt und abgefragt, psychiatrisch abgefragt. So macht man das, so geht das mit der Diagnose. So sollten wir das lernen, dass so die Diagnose geht. Das ist so ein Bild. Also moralische Verletzung, ich dachte, das geht doch nicht. Das geht doch einfach gar nicht. Ja, und ich glaube, ich kann noch mehr solcher kleinen Geschichten erzählen. Ich glaube, dass mein Weg sehr so war, dass ich in solche Situationen immer wieder natürlich kam, wo ich sehr klar hatte, das geht nicht. Und dann irgendwie einen neuen Schwenk machte. Eine nächste Geschichte fiel mir ein, die hat jetzt im engeren Sinn mit Medizin zu tun. Ich war dann im praktischen Jahr auf einer Krebsstation, auf einer onkologischen Stationen, Und ich hatte als junge Praktikantin da praktisches Jahr mit einem Patienten zu tun, Ende 40, mit dem ich immer wieder betreut habe. Und er hatte chronische Leukämie und bekam diese Chemotherapie-Schemata. Und eines Tages ging es darum, dass sein Sohn heiratete. Im Bergischen wohnten die Leute. Und er wollte zu dieser Hochzeit. Und es war so, dass uns allen im Behandlungsbereich war klar, dass der Mann nicht mehr lange lebt. Und trotzdem wurde, ich sage jetzt mal, verboten. Also er durfte nicht dahin. Er musste sein Chemotherapie-Schema weitermachen. Das sind jetzt sehr plastische Erlebnisse, aber so ist das natürlich voll in dem Betrieb.
Ja, ja.
Und ich habe das bis heute in Erinnerung, das war 1976. Und das hat mich, solche Situationen haben mich so beeindruckt, dass ich einfach dachte, das geht nicht. Also ja. Oder anders dann für mich bezogen, da will ich nicht Teil von sein. Ich sah natürlich auch keine Möglichkeiten, das zu verändern oder einzugreifen. Ne? Aber immer dieser Impuls, dazu will ich nicht gehören, das will ich nicht machen. Ne?
Oder war das denn ein Grund, dass du auch speziell jetzt Psychiatrie dann angefangen hast? Oder gibt es da einen Zusammenhang zu dieser?
Also der Zusammenhang ist vielleicht auf der einen Seite, dass Psychiatrie ist ja nicht die eigentliche Medizin.
Ja.
So in meiner Auffassung, damals auch schon. Das ist ja ein Sonderfall, was hat ja mehr mit der ganzen gesellschaftlichen Situation zu tun, ne? Diese Situation muss man ja anders betrachten als nur medizinisch. So, das habe ich damals irgendwie schon gemerkt oder gewusst. Und das hat mich interessiert. Und es war natürlich auch eine Zeit, wo viel Neues passierte im Feld. Ne?
Ja,
also
ja,
zum Beispiel weiß ich, dass ich damals schon dieses Buch hatte von Mitscherlich. Unfähigkeit zu trauern oder die Verbrechen der deutschen Ärzte im Naziregime. Und dann haben mich solche Autoren begleitet wie Bruno Bettelheim. Der hat ja schon in den 50er, 60er Jahren als Psychoanalytiker mit schwerst gestörten Kindern gearbeitet, die nirgends sonst hinkommen, und hat versucht, die, ich sag mal, therapeutisch zu verstehen und für die Institutionen zu schaffen.
Ja.
Bruno Bettelheim habe ich alles von gelesen, was es irgendwie gab. Mhm. Oder Bowlby, über Bindung und Trennung und Trauer. So diese ganzen Winnicott, Ballint. Dann gab es damals schon, also wie gesagt, da war ich noch nicht fertige Ärztin, da gab es schon zum Beispiel Krodek, weiß ich, ob du den kennst, Michael Krodek, das Buch vom ES oder Georg Krodek. Also der hat so ganz früh psychosomatische Theorien beschrieben.
Ja,
also wie Gefühle auf körperliche Krankheiten wirken. Oder wie körperliche Krankheiten auch was ausdrücken, was im Gefühlsbereich passiert. Ja, ich glaube, diese ganzen Einflüsse, die haben mich früh interessiert. Und da war dann Psychiatrie das Fach der Wahl. Es war damals so, dass der Landschaftsverband Rheinland hat so kleine Stipendien ausgegeben. Mhm. Hat man irgendwo an der Tafel gesehen. 400 D-Mark konnte man bekommen im klinischen Studium und musste dann sich verpflichten, 4 Jahre in einer psychiatrischen Klinik vom Landschaftsverband zu arbeiten. Weil es ganz extrem schwierig wohl damals war, Ärzte zu bekommen.
Ach so, ja, ja.
Also Bedburg-Hau war diese Riesenklinik, wo sie dringend Leute suchten und so. Man sollte dann zugewiesen werden und musste dann in diese Klinik, wo man zugewiesen wurde.
Aha. Das heißt, in Nachtdüren bist du gar nicht so.
Und nach Düren wäre ich gar nicht gekommen, aber ich habe damals in einer Doktorarbeitsgruppe angefangen, bei Frank Matterkas übrigens.
Aha.
Und er hatte eine Truppe zusammengestellt von zwei Soziologen, Aldo Legnaro und Helmut Herbert Berger. Alkoholismus als Karriere war das Thema.
Aha.
Und ein paar junge Medizinstudierende war ich auch dabei, 3. Und das war so ein Gesamtprojekt. Und das hat mich natürlich auch am ehesten interessiert, so ein Gesamtprojekt. Und das fand statt in der Landesklinik Düren, Landeskrankenhaus Düren.
Ah, ja.
Und dann war ich ja in dieser Projektgruppe und dadurch umgang ich die Zuweisung vom Landschaftsverband, weil dann wurde ich angefordert von dem Landeskrankenhaus Düren und konnte dort anfangen.
Wo hättest du anfangen müssen?
Marienheide.
Ah, Marienheide.
Hm. Eigentlich Marienheide, Gummersbach. Hm. Aber Düren war mir natürlich sehr viel lieber, weil damals war das ja schon als reformerisches Landeskrankenhaus, hatte man schon davon gehört.
Ja, ja, ja. Ja. Du hattest ja, ich meine, ich stelle mir das ja so vor, weil ich es ja auch gut kenne, auch selber aus der Zeit, ein bisschen früher, aber unwesentlich früher. Welche Situation hast du denn dann da vorgefunden? Ich meine, hattest du Erwartungen, hattest du Vorstellungen, wie es da aussieht oder was da los ist? Und wie gesagt, ich kenne ja die Situation von damals, aber du als Ärztin warst ja dann nochmal in einer viel exponierteren Rolle dann in so einer Institution, auch mit konkreten Erwartungen an dich verbunden, sowohl einerseits von der Patientinnenseite, aber auch von Seiten der ärztlichen Leitung und natürlich auch von den anderen Berufsgruppen, Pflegepersonal und so weiter. Mm. Hattest du irgendeine Vorstellung, wie es denn dann in so einer psychiatrischen Klinik zugeht, was da ist?
Ich hatte gar keine Vorstellung. Ich hatte die Einstellungsuntersuchung bei so einem alten Psychiater oder Arzt oder was der war. Und er fragte mich als allererstes, sind Sie Dopamin oder Serotonin?
Oh.
Und ich wusste überhaupt nicht, was der meint. Das waren ja damals die Hypothesen für die psychischen Krankheiten, Schizophrenie, was auch immer, Serotonin oder Dopamin. Ich sagte dann irgendwie, ich fange gerade erst an oder so. Nee, ich hatte keine Angst, ich war 25. Und ich war als allererstes auf der Suchtaufnahmestation, Männersuchtaufnahme, das war geteilt. Ne?
Ja, ja.
Und ich kann mich gut erinnern, dass an meinem ersten, zweiten oder dritten Tag kam eine Notaufnahme auf Station und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich war völlig. Und ich weiß heute noch, dass die Schwester, die Oberschwester, mir genau in die Feder diktiert hat, was ich jetzt machen muss. Ich musste nämlich einen Psych-KG-Antrag stellen.
Ach so.
Ich wusste überhaupt nichts. Und die hat mir das beigebracht.
Mm.
Und es war, wie du sagst, mit anderen Berufsgruppen, das war ja so eine irre Diskrepanz, dass ich als Jungspund da mit dieser ärztlichen Approbation, ich hatte sozusagen die Macht, oder wie man das nennen soll, das alles zu machen. Ich musste das unterschreiben, in Klammer ohne jede Ahnung. Und sie wusste das genau. Als Schwester und hat mir beigebracht, hat es gesagt, so müssen Sie das jetzt machen.
Verrückt, ja.
Verrückt. So ein bleibender Eindruck.
Ja.
Naja, ich bin dann da so ein bisschen reingewachsen und es war üblich, dass man nach einem Jahr rotierte. Und das ist eigentlich für mich so sehr eindrücklich geblieben. In der zweiten Station, wo ich hinkam, das war die geschlossene Frauenaufnahmestation. Da war ich dann mit einem ärztlichen Kollegen, der so ein bisschen älter war. Wir beide waren dann die Stationsarzt und Ärztin und es, meiner Erinnerung waren es über 30, 35 Patientinnen und ich hatte dann die Hälfte. Die Hälfte waren meine sozusagen, übernommen vom Vorgänger hatte ich dann deren Akten und das waren meine. Vielleicht waren es auch noch ein bisschen mehr. Ja, und dann kommt ein großes Erlebnis. Ich hatte, habe ich total in Erinnerung, ich hatte mir dann vorgenommen, dass ich mit jeder Patientin mal spreche. Das war auch schon ein bisschen unüblich, glaube ich.
Ja.
Also wenn du so fragst, wie war es mit dem Pflegepersonal? Ich habe das so erlebt, dass das Pflegepersonal eigentlich nicht erwartet hat, dass der Arzt, die Ärztin sich jetzt in ihr Zimmer setzt und die alle nacheinander rein können und man spricht über einige Zeit. Das war fast so ein bisschen unbeliebt. oder war deutlich unbeliebt.
Zu sprechen oder zu
ja, oder, so Gespräche so machen, so viele oder überhaupt. Ja. Und später habe ich gemerkt, es war eigentlich auch unbeliebt, dass das Arztzimmer offen war. Mhm. Eigentlich war es üblich, dass das abgeschlossen ist. Mhm. Also auch wenn der Arzt drin sitzt, ist das Zimmer abgeschlossen. Und das bedeutet ja, dass die Patientinnen irgendwie eigentlich keinen Zutritt kriegen oder dass es ein längerwieriges Verfahren ist für die, ja, überhaupt mal ein Arztgespräch zu kriegen. Das war mir nicht so klar. Ich habe das offen gelassen. Mhm. Und wir haben auch keine Kittel angehabt, keine weißen. Wir waren in Alltagskleidung und das hat schon irgendwie sehr atmosphärisch oder auch direkt zu Reibereien mit dem alteingesessenen Pflegepersonal mit sich gebracht.
War das denn ein Plan, in Anführungszeichen, jetzt so eine Vorstellung von, ich will auf jeden Fall, wenn ich in so einen Moloch-Psychiatrie komme, was ein bisschen was anderes machen? Oder?
Das war, glaube ich, sehr, sehr intuitiv. Natürlich war ich beeindruckt von allem, wo ich mich vorher mit beschäftigt hatte. Ne?
Ja.
Auch totale Institutionen und so weiter und so weiter. Aber im wirklichen Arbeiten habe ich, glaube ich, sehr intuitiv gehandelt. Und ich war auch so ein bisschen überwältigt von den Zuständen auf diesen Stationen. Das war ja sehr, sehr chaotisch, sehr drängend, sehr trostlos.
Ja, ja. Naja, und allein die Atmosphäre da, ne? Die
es musste ja so dauernd gehandelt werden. Ja. Es muss dauernd irgendwie akut gehandelt werden, ohne dass man es überlegen konnte, ohne dass man es richtig besprechen konnte.
Das heißt, du hast ja auch da mit Medikamenten rumhantieren müssen.
Ja, alle kriegen Medikamente. Also kann ich sagen, ja, alle kriegen Medikamente. Vielleicht noch die Geschichte mit diesen ersten Gesprächen, die hat mich nachher sehr bewegt. Im Laufe der Jahre oder auch meinen Weg vielleicht mitbestimmt. Von diesen, ich sag mal, 15 Frauen, die meine Patientinnen waren, wie gesagt, ich habe die erstmal reingerufen, habe sie kennengelernt, habe ein bisschen gesprochen, haben 7 oder 8 Frauen in diesen Gesprächen mir spontan von Vergewaltigungen erzählt. Das ist also heute, es ist fast unglaublich, aber das war so. Kann mir das auch gar nicht so genau erklären. Also ich glaube, im Rückblick, das waren Frauen, die vielleicht so, auch viele waren vielleicht so um die 50, 55, also sie haben noch den Krieg relativ nah hinter sich gehabt.
Ja.
Ich erkläre es mir einfach so, dass da so ein junges Mädchen vor denen saß, mit einem offenen Blick und mit hören wollen, wie geht's ihnen oder so, und dann haben die gesprochen.
Die Chance ergriffen, vielleicht auch mit Hoffnung verbunden?
Irgendwie ausgelöst muss es gewesen sein durch die Situation.
Ja, und wenn man sich vorstellt, ich meine, wie du eben schon andeutest, wie es daher hochherging, es war immer akut und immer laut auch.
Laut,
und irgendwie Übergriffigkeiten. Jetzt
bedrohlich,
mal, ne?
Bedrohlich waren auch Patientinnen, die auch bedrohlich sich da verhalten haben, andere angeschrien und so weiter. Und
ich meine, dann ist es umso erstaunlich, also in so eine Gesprächssituation dann zu kommen, darüber auch.
Und das Verrückte ist ja für mich, dass ich überhaupt nichts, ich war überhaupt nicht vorbereitet, ich hatte überhaupt keine Ahnung von diesen Themen. Ich habe in meinem ganzen Medizinstudium, das habe ich auch schon mal erzählt, in der ganzen vorherigen Phase, ich habe nie, kam da irgendwas vor mit Gewalt, Gewalterlebnissen, Vergewaltigung, Krieg, es kam alles überhaupt nicht vor. Ich glaube, dass das für viele Frauen noch sehr nah war und möglicherweise natürlich auch mit ihren jetzt psychischen Problematiken zu tun hatte.
Hattest du denn als Frau, als Ärztin da auch irgendwie, war das spürbar für dich irgendwie, dass du sagst, auch vielleicht unter den ärztlichen oder anderen Kollegen da, dass du da eine, ja, ich sag mal, dass besondere Vorstellungen, Erwartungen da an dich geknüpft waren oder so?
Ich habe das überhaupt nicht richtig als Thema damals bewusst wahrgenommen. Und ich habe in Erinnerung, dass ich mit diesen ganzen Berichten der Frauen, mit diesen Gesprächen, ich konnte damit auch fachlich irgendwie gar nichts richtig anfangen.
Ja, ja, ja.
Ich habe natürlich sie später noch mal öfter gesprochen, wenn ich überhaupt konnte und so weiter. Es ging ja auch alles im Tagesverlauf unter. Akten schreiben, Briefe schreiben und so weiter und so weiter. Aber ich hatte überhaupt keine Möglichkeit, was machen wir jetzt damit? Es wurde auch nicht besprochen. Es gab ja auch eigentlich jetzt nicht mal Fallbesprechungen, ganz wenig morgens, zack, 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 was war heute Morgen los, was müssen wir machen?
Ja, unter dem Aspekt besonderer Vorkommnisse.
Ja, genau.
Also ich stelle mir das ja schon so nochmal, ich meine, weiß ja selber aus meiner Rolle, aber ich stelle mir das nochmal so als junge Ärztin nochmal eine ganz besondere Menge an Eindrücken und an, ja, wie soll ich sagen, Unzulänglichkeiten, an ein Gefühl von was soll ich denn bloß hier bewirken, dass das so auf dich da eingeprallt ist. Ne?
Ja,
und auch das muss ja auch, wie man so blöd sagt, irgendwas mit einem machen. Ne?
Ja.
Also ne, entweder schottest du dich dann ab, das war ja auch so bei dem Thema da von den moralischen Verletzungen, entweder schottet man sich so ab und irgendwann holt einen das aber auch wieder ein oder man ist vielleicht auch offener, und aber das bringt dann andere Schwierigkeiten im Umgang.
Ne? Wo du jetzt nochmal fragst, ich erinnere mich, dass die allerersten Wochen, 77 auf der allerersten Station, wirklich die ersten Wochen, die ersten zwei Wochen oder so, dass ich nach Hause kam und nicht geredet habe. Ich saß irgendwie da und habe vor mich hingeguckt. Es war irgendwie tolerabel und so weiter. Wir haben das gut gemacht zu Hause. Aber ich war völlig überwältigt, glaube ich, von dieser Stimmung und von dem Ganzen, was da passierte. Und wie du sagst, es gibt ein paar Möglichkeiten, wie es dann weitergeht. Und ich glaube, eine Möglichkeit ist, dass man in dieses operative Geschäft sozusagen einsteigt und es dann macht, was zu tun ist. Als Mediziner, Medizinerin, und dann ist man mit der Rolle identifiziert und dann macht man das und dann ordnet man an und so weiter und so weiter. Ich glaube, das ist so ein Mittel, um aus dieser, von den eigentlichen Wahrnehmungen der schrecklichen Situation sich zu retten, irgendwie auch.
Dann hättest du natürlich auch erstmal einen weißen Kittel anziehen müssen, oder?
Absolut.
Ich meine, das machte einen ja
der
auch.
Der Weg war für mich nicht so gangbar irgendwie. Diese Identifikation, diese richtige, mit dieser Rolle, mit diesem Berufsbild. Ich habe jetzt natürlich auch rückblickend nochmal, versteht man vielleicht mehr dann vom weiteren Verlauf, wie ich dann weitergegangen bin, an einzelne Patientinnen. Also ich habe mich schon, wenn du so fragst, wie war es als Frau da zu arbeiten, ich habe mich schon deutlich auf der Frauenstation eher gesehen, als auf dieser ersten Männeraufnahme, Suchtaufnahme. Und ich habe so einzelne Geschichten von Patientinnen im Kopf, die ich jetzt unter meinem späteren Wissen, ich sag mal, was Traumatisierung bedeuten kann, wo ich natürlich diese Fallgeschichten, Krankheitsgeschichten nochmal ganz anders angucken kann, was da mit diesen Frauen passiert ist. Aber damals war das gar nicht.
Ich meine, das war ja auch kein Thema. So
war
jetzt
überhaupt kein Thema, null. Ich erinnere mich an eine Frau, das kann ich vielleicht noch kurz erzählen, eine junge Frau aus Düren, Familie, zwei kleine Söhne, die kam zu uns mit Depressionen. Und die war so schwer depressiv, dass sie wirklich Tage und weiß nicht wie lange starr da lag, ne? Was man so Katatonie nennt in der Psychiatrie. Die hat überhaupt nicht reagiert. Kriegte natürlich massiv Psychopharmaka, also Antidepressiva und so weiter, was ich ja dann auch so nach und nach gelernt habe, was man so gibt. Ne? Und ich erinnere mich noch, dass ich habe dann auch ein paar Mal mit ihr gesprochen, dann ist sie so ein bisschen aufgetaut. Und ich erinnere mich noch, dass es ein Gespräch gab mit ihrem Mann, so kurz vor der Entlassung, sehr netter Mann. Schien mir auch gar nicht schwierig, der war sehr wohlwollend, die beiden. Ja, dann kam die Entlassung. Kinder habe ich natürlich nie gesehen, da haben wir damals nach den Kindern haben wir nicht groß gefragt. Jedenfalls kam die Entlassung und dann hat sie sich 3 Tage später zu Hause erhängt. Und es gab in der Geschichte, das ist mir aber erst später aufgefallen, in ihrer Anamnese gab es so eine Geschichte, dass sie irgendwie von der Mutter weggekommen ist und dem Vater übergeben worden ist.
Ja.
Als junge Jugendliche war sie ein paar Jahre beim Vater. Und da habe ich natürlich nachträglich, konnte man sich viele Gedanken machen, was ihr passiert sein könnte.
Ja.
Das, was nachher so Depression hieß. Ne? Und ganz eindrücklich von ihr, dass sie in dieser Depression oder auch als sie dann so ein bisschen mehr zu sich kam, dass sie immer wieder so ganz stereotyp murmelt, ich bin uselig, ich bin uselig, ich bin ganz dreckig, ich bin uselig.
Ne? Aber da hat man ja überhaupt noch kein Kontextempfinden für, ne? Für
genau, irgendwas so. Genau. Ich habe das gefühlsmäßig wahrgenommen. Ich habe es ja auch nie mehr vergessen. Aber wir haben damit überhaupt nicht, man könnte sagen, wir haben damit überhaupt nicht arbeiten können oder darauf eingehen können oder irgendeine Form gehabt, sie da anzunehmen irgendwie.
Wir werden das nicht vertiefen insofern, aber meine Frage geht doch nochmal, wir haben ja auch im Vorgespräch nochmal so ein bisschen über die ganzen Verhältnisse und politischen Verhältnisse zu der Zeit in der Psychiatrie gesprochen und auch speziell in der Klinik in Düren. Wenn ich mir jetzt aber so vorstelle, unser Gespräch von vorhin, so noch ohne Mikrofon, wo man ja auch eingetaucht war in so einen politischen Prozess, mit sehr viel Skandalierung oder Skandalisierung von Zuständen, auch in der Institution. Und das war ja sowas, wo ich sagen kann, das lief ein bisschen parallel zu diesem, du kommst neu in diesen Job rein, ne, von nix eigentlich eine Vorstellung. Und erlebst auf der einen Seite so einen Ansatz von Revolution in Anführungszeichen, jedenfalls von starker Auseinandersetzung über die Verhältnisse. Und auf der anderen Seite, ja, ich sag das jetzt mal so, ich will das nicht unterstellen, aber eine gewisse Hilflosigkeit in so konkreten Klientinnen, Patientinnen-Situationen, dann tut sich mir jetzt da ja nochmal so eine riesen Diskrepanz auf. Ich kenne das selber von mir, genau das kenne ich von mir auch. Deshalb frage ich dich aber nochmal, weil du da ja sicherlich auch viel mehr gefordert, was Entscheidungen nochmal anging oder andere Entscheidungen auf jeden Fall. Konntet ihr über dieses Spannungsverhältnis denn oder über diese Spannung reden zwischen diesen beiden Klima oder in diesem Klima? Also einerseits, weißt du, so aktiv und viel Aufregung und Aufruhr auf der anderen Seite, aber eigentlich, ja, wie macht man es denn bitte schön anders?
Also ich erinnere mich zum Glück in beiden ersten Akutaufnahmestationen Arztkollegen gehabt zu haben in diesem Zweierteam, die sehr nett waren und mit denen, die ich auch fragen konnte zum Beispiel. Also da war ich ganz gut aufgehoben, sagen wir mal. Und dann fing ja in Düren diese ganze Bewegung an, dass sehr kritische Angriffe von außen gegen die Klinik kamen vom SSK in Köln, Sozialistische Selbsthilfe Köln, die ja ganz konkret dort Patienten, Patientinnen besucht haben und äußerst kritische Veröffentlichungen gemacht haben und so weiter. Und dass ich dann, wir mit einigen anderen Kollegen, verschiedene Berufsgruppen auch von innen heraus versucht haben zu sagen, die Verhältnisse hier sind nicht gut. Also hier kann man nicht gut behandeln.
Ja, ja.
Ich sag mal, ein Stichwort, die Station ist überfüllt. Die Patientinnen liegen mit Betten auf dem Gang. Wir müssen auch zu sagen als Ärztin, wir müssen Medikamente geben oder spritzen zur Beruhigung, weil wir auf der Station nichts anderes machen können. Das war so meine Aufgebrachtheit. Das, wie ich eben schon sagte, moralische Verletzung. Man kann das doch so nicht machen, so können wir das nicht machen. Und da gab es dann verschiedene Aktivitäten, um das mal nach oben zu tragen. Ist ja so ein bisschen bekannt, diese Arbeitsgruppe in der Klinik, die dann bis hinführte zum Aufnahmestopp in Düren.
Ja, ja.
Das Aufnahmestopp als Instrument hat sich ja sehr konkret an dieser Menge der Aufnahmen und Überfüllung der Aufnahmestationen aufgehängt.
Ja.
da habe ich sehr mitgemacht natürlich und war dann auch oft Aufnahmeärztin. Und ich habe dann nach den beiden Stationen war ich definitiv dann Aufnahmeärztin.
Ah, ja.
Das gab es ja vorher nicht.
Ja,
vorher
ja.
Hatte man nur Dienst so nebenbei. Mhm. Und dann wurde das, war auch eigentlich eine gute Entwicklung, wurde so ausgeweitet, dass in der Aufnahmesituation wirklich auch ein Arzt und eine Ärztin oder teilweise dort wirklich eingesetzt waren.
Ah ja.
So ein, das heißt, dass man viel mehr Zeit hatte, ja. Sich mit der konkreten Aufnahme zu beschäftigen.
Ja, ja, ja.
Was ist eigentlich passiert? Ist das wirklich nötig? Wo könnte sonst noch Hilfe geben? Und Aufnahmestopp hieß ja auch, es sollten keine Patienten, Patientinnen mehr akut aufgenommen werden.
Hm. Also, aber auch nicht alle nicht auch, aber so viel wie möglich nicht aufgenommen.
So viel wie möglich nicht auf, ja, so wenig wie möglich aufgenommen werden und so viel wie möglich versucht werden, in diesem Vorfeld, in diesem Umfeld andere Lösungen zu finden und überhaupt genau zu untersuchen, warum muss denn jetzt überhaupt eine Aufnahme sein?
Ja, ja.
Aus dieser Not heraus aber, ne?
Aber ich meine, es ist natürlich ja, aus heutiger Sicht, auch darüber sprachen wir schon mal vorhin außerhalb hier dieses Gesprächs, war natürlich einerseits so eine, wie sagt man, Skandalierung oder Skandalisierung, war ja auch notwendig, auch innerhalb der Institution, aber gleichzeitig auch der Widerspruch, wenn ich jetzt gegen meine eigenen Arbeitsverhältnisse so aufbegehre, dann wie soll ich denn dann noch von der Leitungsstruktur und was auch da sonst noch drüber hängt, vom Träger, denn überhaupt ja als verlässlich, als loyal empfunden werden. Ne? Mm. Das heißt, ich finde, dass man, ist natürlich einfach gesagt aus heutiger Sicht, aber dass man sich sehr in so Widersprüchlichkeiten da rein manövriert hat. Ich wüsste nicht, wie es anders ging, um Gottes Willen, ne? auch heute noch nicht. Aber ich fand immer, da sage ich nochmal so meinen Eindruck, ich fand immer einerseits die Institution, in der man, von der man auch Geld bekommt, von der man eben, von dem auch deine Existenz in gewisser Weise abhängig ist. Das war bei den Pflegeleuten vielleicht ein bisschen mehr als noch bei den Ärzten, kann ich nicht so sagen, aber auf jeden Fall war das ja schon eine breite Widersprüchlichkeit, in der man sich da bewegte. Und also hat mir jedenfalls sehr oft nicht geholfen, in meinem praktischen Umgang auch meinen Ansprüchen, die ich da jetzt mal politisch hatte, auch an der Veränderung von Institutionen so einfach umzusetzen, weil da gab es sozusagen kein neues Handwerkszeug, keinen neuen Umgang. Dafür gab es auch zu wenig vielleicht Auseinandersetzung miteinander zusammen. Können wir es denn anders machen, so konkret? Ne? Das fand ich zumindest, ich weiß nicht, wie es dir geht oder gegangen ist, aber ein Defizit, um es mal so zu formulieren.
Also ich habe das so in Erinnerung, dass man oder dass ich auf der Behandlungsebene, Stationsebene einfach gemacht habe, so gut es ging, so menschlich es ging, aber in diesem ganzen Schlamassel, sage ich jetzt mal, so gut es ging, das gemacht habe. Und dass ich auch über lange Zeit dieses Aufbegehren, was so in dieser Beschäftigtengruppe dann sich gebildet hat, dass ich das über längere Zeit nicht mit existenzieller Bedrohung des Arbeitsplatzes in Verbindung gebracht habe. Ich habe einfach ganz lang gedacht, das müssen wir jetzt sagen, da müssen wir unsere Forderungen formulieren, das muss die obere Ebene, die Leitungsebene muss das doch sehen. Ich war ja auch zum Beispiel als eine von einigen im ärztlichen Vorstand. Das war ja so ein Beratungsgremium auf der ärztlichen Ebene mit dem Direktor, mit den Oberärzten. Also eigentlich sehr konstruktiv gedacht. So. Und da habe ich nicht die ganze Zeit gedacht, ich weiß nicht, ob ich den Arbeitsplatz behalte. So.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Und dann war es aber, dann gab es auch so ein bisschen Ausbrüche. Ich habe dann zum Beispiel im Kölner Volksblatt, was ja so ein bisschen auch so eine Hauszeitung vom SSK war, habe ich einen Leserinnenbrief geschrieben. Ich sag mal mit dem Tenor, ja, die Verhältnisse sind nicht gut hier drin.
In der Zeit damals war das?
1980, in der Zeit. Genau, in diesem ganzen Wirrwarr dieses Aufbegehrens da sozusagen, dieses Ändernwollens. Und dann habe ich geschrieben, eigentlich kann man zusammenfassend geschrieben, ja, die Verhältnisse sind nicht in Ordnung und das muss man auch von innen heraus sagen. Das sage ich auch als Klinikärztin. Und da kommt jetzt dieser Widerspruch, von dem du sprichst. Ne? Ich wurde nämlich ein paar Tage später, als diese Zeitung rauskam, zur Zentrale in Köln-Deutz einbestellt.
Das war die Trägerzentrale vom
Die Trägerzentrale, von der Klinik, also ne? die oberste Bedienstetenzentrale. Und da war ich auch noch erstaunt. Ich habe das nicht so richtig überblickt. Und habe dann aber auf Rat von einigen sehr schnell gedacht, oh, dann nimmst du die Kollegin aus dem Betriebsrat mit.
Ja.
Ne? Marlise war Betriebsratsmitglied schon damals. Und ich habe gesagt, ja, ich gehe mit. Und dann sind wir in der Zentrale aufgetaucht zu zweit. Und das war schon der größte Affront, dass ich jemanden mitgebracht hatte. Ah, ja. Das ging eigentlich auch gar nicht. Jedenfalls zusammengefasst, es war eine dicke Abmahnung.
Ah, ja.
Da war das dann so auf dem Tisch, dass das nicht geht, da zu arbeiten und gleichzeitig von innen heraus kritisch die Zustände zu bestätigen, zu beschreiben.
Ich meine, ich will jetzt das nicht so durchbrechen, weil wir stellen ja immer wieder fest, wenn wir darüber reden, über diese Zeit, dass es sehr vielschichtig ist und auch ja eine Menge von, ich sage auch mal, eine Menge aufzuarbeiten gelte im Grunde genommen, wenn man es denn wollte. Das ist ja jetzt so einfach hier, so dieser Podcast lädt ja manch einen dazu ein, einfach darüber auch nochmal nachzudenken und darüber dann ins Gespräch zu kommen. Aber ohne das jetzt so durchziehen oder durchbrechen zu wollen, diese Zeit, möchte ich trotzdem so mal zu dem Punkt kommen oder zu der Frage kommen, gab es denn da schon Zweifel daran, bei dir in dem Ding weiterzumachen? Das war ja so, wir waren ja eigentlich alle beseelt davon, die Psychiatrie zu verändern und weggehen gilt nicht, es sei denn, man versucht irgendwie was anderes aufzubauen, was aber auch teilweise mit Recht kritisch gesehen wurde. Aber gab's denn irgendwann da schon so Phasen, wo du sagst, nee, das ist mir zu, weiß ich nicht, da will ich nicht, das will ich nicht, oder kann ich nicht?
Also ich kann das jetzt nicht mehr so genau mir vorstellen. Ich hatte ja dann so eine Art Nische oder ich sag mal nicht Nische, sondern eine sinnvolle Tätigkeit als Aufnahmeärztin. Die fand ich ja inhaltlich auch sinnvoll, wirklich zu überprüfen, ob die Aufnahmen sinnvoll sind oder nicht oder wie man sonst Wege finden kann. Und dann gab es ja die Entwicklung, dass eine größere Gruppe Kollegen, Kolleginnen in die Tagesklinik in Köln gegangen sind, die neu gegründet wurde, 80, glaube ich, war das, 81. Und ich wurde dann schwanger. Und bin quasi darüber, habe ich dann auch aufgehört in Düren.
Ja.
Das war so der zeitliche Zusammenhang. Aber ich hatte keinen Plan, wie will ich weitermachen. Es war erstmal so, das geht zu Ende. Hier, das geht hier nicht weiter.
Aber du warst dann weiter angestellt oder hast dann auch richtig aufgehört?
Mit Ende der Mutterschutzfrist oder wie das hieß, oder Elternzeit gab es damals schon ein paar Monate, habe ich dann aufgehört. Und habe noch längere Zeit, um ein passendes Zeugnis gerungen. Aha. Das war ein bisschen schwierig.
Das heißt, du hattest da, dann war, ich sag mal, aus der Traum.
Aus die Maus. War erstmal offen. Also nach Düren ging ich nicht zurück. Es war erstmal offen, ja.
Ich meine, da war ja auch viel passiert, ohne das jetzt auch nochmal allzu sehr zu vertiefen, aber da waren ja auch eine Menge an Kündigungen erfolgt aufgrund der Auseinandersetzungen. Genau. Und da sind so die ganzen praktischen Keime von Fortschritt ja auch dann irgendwann aus Angst, ich weiß nicht, aus politischer Gegenwehr des Landschaftsverbands Rheinland auch beendet worden.
Ja, und es war so eine Phase auch der Ausdünnung. Etliche der Kolleginnen, mit denen man vorher da sich zusammengerauft hatte, waren ja dann auch nicht mehr da. Es ist so zersprengt gewesen, irgendwie dieses Trüppchen, was weiter denken wollte oder weiter probieren wollte für Verbesserungen.
Man könnte so ja böse sagen, das waren ja viele Kolleginnen, die ja auch so diesem traditionellen Vorstellung von Psychiatrie anhingen, sowohl im Pflegebereich, sicherlich auch bei den Ärzten, aber im Pflegebereich sehr stark, dass sich da dann das bewahrheitet hat, was die sehr oft dann sagten, die machen jetzt hier dicke Bambule und nachher sind sie weg.
Genau.
Und wir sitzen wieder hier und können gucken, wie, ich meine, das ist eine sehr vereinfachte Formulierung, aber wenn ich das jetzt heute, das ist ja eigentlich eine ganz kurze Zeit gewesen, in der dann dieses Aufbegehren oder dieser Versuch war, da was zu verändern, ne? Eigentlich viel zu wenig.
Noch nicht mal 4 Jahre.
Ja. Trotzdem mit viel Widerhall außerhalb auch dieser Anstaltsmauern in der Republik, also zumindest in der Szene und auch vielleicht ein bisschen mit Hoffnung verknüpft. Aber im Grunde genommen, wenn man heute darüber redet, ich meine, nach fast 45 Jahren, bitte, was ist das für ein Zeitraum gewesen? Mhm. Ne? Ja. 3, 4 Jahre. Ja. Selbst wenn du was ganz gründlich machen willst, verändern, ist das ja nichts. Ne? Nee,
also, nee. Ja, der Ablauf war genau so eigentlich von außen betrachtet, ja, wie ja. die schon lange Ansässigen, insbesondere Pflegekräfte, das ja. Dann auch so mit viel Skepsis gesehen haben. Die schwirren hier rein, die jungen Ärzte ja. wollen irgendwas aufwühlen und dann sind sie wieder weg. Mhm. Und diese ärztliche Mobilität war ja auch viel höher damals. Ne? Man dachte man ja mal, wahrscheinlich, ich habe das jetzt nicht so konkret gedacht, die können auch woanders weitermachen. Während die Pflegekräfte ja oft auch sehr ortsansässig waren. Mhm. Die Ärzte sind ja auch oft gependelt von Köln dahin, von Aachen dahin. Ja, die wohnten nicht unbedingt in Düren selbst.
Und es sind ja auch einige geblieben, die dann, ich sag mal jetzt so klassische Karrieren im Grunde genommen gemacht haben. Die so ihren ne? Also Weg auch aus diesem kritischen Kreis damals. Ja, ne? Ja. Also ein ärztlicher Direktor oder so einer ist dann auch ärztlicher Direktor geworden, ne? Der Erhard Knauer und als Nachfolger dann von dem Köster. Und auch andere, die dann doch, weiß ich, in Oberarzt ja, Funktionen da irgendwie noch reingegangen sind.
Der Weg durch die Institution, kann man wirklich sagen.
Ich hatte hier und da immer mal mit dem Gedanken gespielt, vielleicht den Erhard Knauer mal zu fragen, wie er das denn heute so sieht. Ja. Ich muss ganz offen gestehen, das kann ich auch hier ruhig öffentlich sagen, ich bin immer sehr skeptisch, ob dabei was rauskommt, ne? Wie lange so eine Loyalität, so einer Tätigkeit gegenüber, die ja auch ein Stück Leben ist, verstehe ich auch, Lebenszeit ist, dass man da im Nachhinein das kritischer sieht. Mag sein, dass ich ihm da Unrecht tue, vielleicht werde ich auch mal Kontakt nochmal aufnehmen, aber mal sehen, das ist, ich will damit nur sagen, es sind einige ja auch geblieben.
Ja, ne?
Nicht viele, viele sind dann auch dann Praxis aufgemacht und was man dann so üblicherweise macht. Ich würde mir erlauben, an der Stelle, Maria, dich zu fragen, was denkst du denn, mal angenommen, ganz angenommen, du wärst auch geblieben. Ich weiß nicht, ob du das dir überhaupt vorstellen willst, nur falls. Wo wärst du jetzt nicht innerhalb der Klinik, sondern überhaupt in der Psychiatrie? Wo wärst du da, wo würdest du dich da heute sehen oder wo hättest du dich heute da gesehen?
Also in den üblichen Möglichkeiten als Psychiaterin mein Geld zu verdienen, meinst du jetzt? Ne? Muss ich sagen, dass ich eher immer wieder an Punkte kam, wo ich dachte, oh nee, das will ich nicht machen. Ich habe ja zum Beispiel auch, ich hätte ja schon 82 die Zeit voll gehabt für die Facharztprüfung.
Ja,
Das ist so ein gutes Beispiel. Und ich habe die ganze Zeit immer so eine Haltung aufbewahrt zu sagen, oh nee, ich will nicht dazugehören. Ich will noch nicht mal die Facharztprüfung machen. Ich will nicht Psychiaterin heißen. Das hätte auch passieren können, dass ich das verschnappt hätte. Und dann habe ich erst nach vielen Jahren, 87 erst, also quasi 5 Jahre später, habe ich gedacht, komm, ich mache das jetzt. Ich mache die Prüfung. Ich will den Titel. Ich will möglicherweise auch mit diesem Titel was bewirken, was ich machen will. Aber ganz lange war ich wirklich in dieser Position zu sagen, oh nee.
Ja, 1987.
Zu dieser Sozialisation will ich nicht dazugehören. Und hilfloserweise sah ich damals nicht die Stelle, wo ich hätte meine Überlegungen gut einsetzen können.
Heute? Du hast das ja auch immer beschrieben, erinnere ich mich so dunkel, dass so eine Art Anpassungsprozess, der nochmal besonders da abgefragt wird, wenn man in diese Facharztin oder Fachprüfung geht. Na, das ist ja so, das Wissen ist das eine und das, wie sagt man, ja.
Die Haltung, das Wissen, die Überzeugung,
ist das,
das muss man Seite alles liefern.
Ja.
Und ich hatte jetzt, wie habe ich eben schon erzählt, beim Dürenerzeugnis, ich hatte nicht die, auch bei anderen Beendigungen, die ich zwischendrin hatte, hatte ich immer Zeugnisse mit so einem kritischen Einschlag, Arbeitszeugnisse.
Ja.
Und deshalb habe ich mich wie bekloppt hingesetzt, um für diese Facharztprüfung zu lernen, weil ich wusste, ich werde ganz doll abgefragt.
Ah, ja.
Ich muss es ganz gut drauf haben, weil die Zeugnisse lagen ja vor. Das konnte man ja rauslesen, dass ich da kritische Zeugnisse hatte. aber ich habe es geschafft.
Du hast es gemacht, du hast es geschafft.
Ich konnte mich da reindenken und konnte das auch wiedergeben.
Ja. Und das ist ja so, du hast ja jetzt eigentlich gesagt, dass du dir das einfach nicht hättest vorstellen können, da weiter
in dem, was
innerhalb
es gab,
dieses
an System.
Engeren Psychiatriesystems, also ob jetzt Niedergelassene oder ich meine, gab ja damals auch die Modelle, heute glaube ich gar nicht mehr, dass noch Psychiaterinnenpraxen mit Sozialarbeiter oder Pflegeleute zusammen.
Das gab es damals noch nicht, das gibt es ja heute eher.
Ja.
Aber da habe ich auch eine gute Erinnerung. Genau mit der Frage. Ich war ja dann auch eine Zeit lang im sozialpsychiatrischen Dienst der Stadt Köln als sogenannte Stadtärztin. Das finde ich so ein guter Begriff. Da war mir ein Sozialarbeiter zugeordnet. Der musste mir zuarbeiten. Mhm. Also der musste, ich hatte Bezirk Süd, da wurde mir ja dann hingerufen, musste Gutachten, Stellungnahmen und so weiter. Wenn jemand in der Wohnung verwahrlost ist oder irgendwie so, musste man ja dann dahin als Stadtärztin. Und ich hatte immer wieder den Eindruck, dass die Leute mir gegenüber es ihnen sehr gut tat, vieles zu berichten, zu erzählen, ins Gespräch zu kommen, das Gespräch zu wünschen und so weiter. Und ich weiß noch genau, dass ich damals dachte, ich kann mich niemals niederlassen, weil das kriege ich nicht geregelt. Das kriege ich nicht reguliert unter dem wirtschaftlichen Druck einer Niederlassung, einer Praxis, diese Art Kontakt mit Menschen zu machen, die in dann, wie auch immer, Notlage sind und wo es gut wäre, zu sprechen und zuzuhören oder was zu entwickeln. Dass das in dieses, war mir damals schon klar, das würde in so ein wirtschaftliches System nie reinpassen. Mhm. Also das fiel aus. Die Richtung fiel auf jeden Fall aus. Mhm. Ich glaube, das war auch richtig gedacht.
Naja, heute ist ja so, dass das die ganz viele dann eben auf Psychotherapie umschalten, weil es da eben ausreichend Geld dann für gibt und die ganze Nervenarzt in Anführungszeichen jetzt die basale Arbeit eben immer mehr abgegeben oder nicht mehr gemacht wird, weil genau das Dilemma da auftritt. Ne?
Ja.
Also das ist ja schon also ich meine, da kann ja kein Mensch für, das ist ja keine Frage, ob man vielleicht gutes Zeitmanagement hat, sondern das ist ja auch eine strukturelle Frage der Versorgungsform und Bezahlung. Ne? Da stößt man ja immer wieder dran, auch in Kliniken oder so. Ne? Das ist und bleibt, wenn man sich vorstellt, hat sich das in, manch einer wird uns jetzt wahrscheinlich mächtig auf die Füße treten, aber das hat sich in 40, 50 Jahren nicht wirklich verändert.
Nee, es ist operationalisierter vielleicht.
Ne? Ja.
Das alles psychotherapeutisch gedachte Arbeiten ist irgendwie abgespalten und so schätze ich das von außen ein.
Ja, genau. Ja. Aber du bist ja dann noch was geworden sozusagen.
Ich bin noch was geworden, was ganz anderes.
Und hast dann
ich war jedenfalls nachträglich sehr froh, dass ich diese Prüfung doch noch gemacht hatte und den Titel hatte. Ja.
Ja,
es war gut gemacht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war der erste Teil des Gesprächs mit Maria Spahn. Ich finde, es ist eine sehr, sehr spannende Biografie und gibt auch einen sehr interessanten Einblick in die Psychiatrie der damaligen Zeit. Es geht weiter im zweiten Teil, in der nächsten Episode dieses Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde. Ab sofort könnt ihr das allerdings auch in allen gängigen Audiotheken der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten hören. Nein, das war natürlich ein Scherz. Ihr müsst das schon gedulden noch. In 14 Tagen dann der zweite Teil. Wieder versprochen, mit Spannung und viel neuen Erkenntnissen. So, mein lieber Bernd, jetzt kommen wir aber wieder mal zu dir. Was hast du uns heute mitgebracht? Das ist doch die obligatorische Frage. Lass mal hören.
Hi Klaus und alle, die uns zuhören. Ich weiß nicht warum, aber akustisch bin ich immer noch im frankophonen Bereich verhaftet. Von daher geht's heute um Künstlerinnen aus Frankreich. Anfangen möchte ich mit Françoise Hardy, weil sie die erste französische Sängerin ist, die mir Anfang, Mitte der 60er Jahre bekannt wurde und deren Musik mir gefiel. Sie ist auch eine der ersten, wenn nicht gar die erste, die unter dem Begriff Yéyé-Musik kategorisiert wurde. Yéyé war die französische Bezeichnung der Musikrichtung, die in Deutschland Beatmusik hieß oder eben Beat. Einige andere dieser jungen Frauen sind France Gall, Anna Karina, Sylvie Vartan, Zouzou, Sheila und viele andere. Viele der Songs dieser Sängerin wurden von Serge Gainsbourg komponiert. Einer der bekanntesten ist vielleicht Les Sucettes von France Gall, der auch wegen des eindeutig zweideutigen Textes Schlagzeilen machte. Aber der Song, den ich ausgewählt habe, ist La Maison où j'ai grandi von Françoise Hardy. Nicht nur, weil er mir besonders gut gefällt, sondern auch, weil das Original Il ragazzo della Via Gluck von Adriano Celentano stammt und damit auch meine Liebe zu Italien und zur Italianità bedient. Du weißt sicher genau, was ich meine, Klaus. Françoise Hardy veröffentlicht immer noch regelmäßig Platten und arbeitet häufig mit jungen Musikern zusammen, unter anderem mit Damon Albarn von Blur oder mit ihrem Sohn Thomas Dutronc. Als aus der Beatmusik im angloamerikanischen Bereich Rockmusik wurde, war es auch mit der Yeye-Musik in Frankreich vorbei. Beispiele für die veränderte Musikwelt sind die Alben von Catherine Ribeiro und Brigitte Fontaine, deren Album Brigitte Fontaine est von den Fans den Titel bekam Brigitte Fontaine est folle, also Brigitte Fontaine ist verrückt. So viel zur Beschreibung dieser Musik in der damaligen Zeit. Sowohl Ribeiro als auch Fontaine haben tolle Musik veröffentlicht, teilweise avantgardistisch oder mit Prog-Rock-Anleihen, aber bei Catherine Ribeiro auch sehr chansonesque. Damit sind wir am Beginn der 70er Jahre, die Zeit, mit der auch das heutige Gespräch mit Maria beginnt. Wir machen jetzt einen großen Sprung nach vorn in die 2000er Jahre. Ich weiß tatsächlich nicht mehr wo und wie, aber irgendwann bin ich auf die Band Liminagnas gestoßen. Das Ehepaar Lionel und Marie Liminagna war zunächst in den USA bekannter als in Europa. Ihr Song Down Underground wurde in einer Episode der Serie Gossip Girl eingesetzt. Die beiden haben unter anderem mit Peter Hook von Joy Division und New Order zusammengearbeitet, mit Anton Newcomb von Brian Jonestown Massacre oder der Schauspielerin Emmanuelle Seigner. Die Musik verarbeitet deutlich Einflüsse der Yeye-Musik, aber auch von Velvet Underground und The Jesus and Mary Chain. Damit schlagen sie wunderbar den Bogen von den 60ern zu heute und deshalb finde ich, passt ihre Musik perfekt zu der Zeit, die Klaus mit Maria im Podcast reflektiert. Auf ihrem letzten Album, einer Doppel-LP mit beigefügter Single, arbeiten sie mit dem Techno-DJ und Produzenten Laurent Garnier zusammen. Aber wir gehen vorwärts zurück zu den Yeye Girls, lassen uns von der Herbststimmung nicht runter in irgendwelche Grauzonen ziehen, sondern freuen uns an den Go-Go Girls, für die, die sich heute noch daran erinnern.
D'obtenir jamais rien.
Das war's mit der 28. Episode meines Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde, 45 Jahre deutsche Psychiatrie. Na und? Die nächste Folge wie immer in 14 Tagen. Wir haben diesmal eine ausführliche Literaturliste in den Blog gestellt, beziehungsweise das ist das Werk von Maria Spahn. Also auch da kann man gut reingucken und ist bestimmt einiges Lesenswerte dabei. Also macht's gut, bis dann. Tschüss.